Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Life. In meiner heutigen Folge interviewe ich den Vollblutunternehmer Dr. Frederik Hümmecke. Frederik entdeckte sein unternehmerisches Talent schon im jugendlichen Alter, als er unter anderem seinem Vater dabei half, Präsentationen im Bereich Management zu erstellen. Nach seiner eher, ich nenne es mal, durchschnittlichen Schullaufbahn. Frederik, vielleicht können wir später nochmal über dein Lieblingsthema deutsches Schulsystem sprechen. Oder aber auch nicht, das entscheidest du dann. Erfuhr er im Studium, was es bedeutet, sich zu entfalten. Er studierte angewandte Neurowissenschaften und promovierte an der Fakultät für Philosophie und Kultur der Universität Witten-Herdecke. Heute ist er Gesellschafter des Familienunternehmens Fantisco, Buchautor, darüber möchte ich heute besonders sprechen, Coach und Speaker. Herzlich willkommen, lieber Frederik.
Ja, vielen Dank, liebe Kirsten. Schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Frederik, wir haben heute zum Zeitpunkt des Interviews den 12.05. Dein Buch erscheint offiziell morgen, wenn ich richtig informiert bin, yes. Am Vatertag, den du wahrscheinlich auch gebührend feiern wirst, dann umso mehr. Und es ist schon vor der Veröffentlichung bei Amazon mehrfach gelistet und in den Charts. Ich glaube, bei den Neuerscheinungen auf Platz 3, ist das richtig?
Wir waren unter den Top 10 Bestsellern in der Kategorie Karriere auf Platz Nummer 9 und wir waren unter den New Hot Releases auf Platz 3.
Das habe ich gehört.
Genial, das hat mich unglaublich gefreut und auch gewundert für ein Buch, was nicht mal kaufbar ist, schon auf einem Bestseller-Rang. Das macht Spaß zu sehen.
Herzlichen Glückwunsch schon mal an dieser Stelle.
Danke.
Der Titel dieses Buches lautet Handling Shit. Großartig. Und nicht nur das hat mich dazu veranlasst, bei dir ein Interview anzufragen. Die Buchbeschreibung verspricht, dass der Leser lernt, jederzeit souverän und wirksam mit schwierigen Personen und kritischen Situationen umzugehen. Nimm uns da doch mal ein bisschen mit. Was sind denn nach deinem Verständnis kritische Situationen?
Also der Titel sagt es ja schon, Shit ist nicht das, was ihr typischerweise jetzt so im Kopf habt, sondern ist natürlich eine hochwissenschaftliche Abkürzung, wie ihr natürlich wisst, und steht für erstens S, Stress. Das sind die Momente, wo wir einen Kontrollverlust haben, wo wir glauben, es müsste irgendwie anders klappen, wir wissen nicht so recht, wie uns geschieht. Das ist das H, das steht für Hypokriten oder Heuchler. Heuchler, das sind diejenigen, die euch sagen, links musst du gehen und selber laufen sie aber rechts lang. Das sind also Leute, die teilweise zu hohe oder falsche Erwartungen an euch haben und diese auch einfordern und es teilweise selber nicht tun. Das ist I für Idioten. Das sind Menschen, die euch mit ihrer Meinung, mit ihrem Denken irgendwie Schwierigkeiten machen. Dazu gehören ganz normale Denkfehler, die Menschen zu falschen Meinungen bringen, aber auch solche heftigen Themen wie Fundamentalisten, Ideologen zum Beispiel oder Extremisten. Und auch da geht es darum, wie geht man mit solchen Menschen denn um? Und zum guter Letzt T für Temperamente, das ist das alte Wort für Persönlichkeiten. Das sind die Aspekte, wo Menschen einfach in ihrem Naturell systematisch Dinge tun, die euch nerven, die euch Schwierigkeiten machen. Wenn euer Partner zum Beispiel sehr viel geringer in Ordentlichkeit ist, als ihr das seid, dann seid ihr systematisch genervt, dass der Idiot schon wieder alles im Wohnzimmer hat liegen lassen. Und das kann eine ganze Menge Shit produzieren.
Ja, das stimmt. Und dann ist es ja auch immer so, manchmal treffen da ja zwei Welten aufeinander. Ne? Der eine ist extrem ordentlich, der andere ist halt eher, das juckt mich jetzt gar nicht. Und dann liegt es ja auch an demjenigen, den es stört. Ne? Wie ist denn seine Wirklichkeit? Warum geht das mit ihm in Resonanz? Gell?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, die du stellst. Und immer wieder haben wir natürlich das Thema, dass wir uns manchmal fragen dürfen, was hat denn der Shit mit mir zu tun? Und wenn wir jetzt mal das Beispiel der Ordentlichkeit nehmen, dort ist es einfach in der Persönlichkeit anders wahrzunehmen angelegt. Das heißt, derjenige, der höher in Ordnung ist, hat dort in der Tat ein anderes Bedürfnis. Dieses Bedürfnis, das kann man jetzt haben oder nicht. Und je nachdem, ob man es hat und wie gut die in der Partnerschaft zusammenpassen, gibt es jetzt Themen, an denen man sich zumindest mal reiben kann. Jetzt habe ich aber durchaus die Möglichkeit, mich zu entscheiden, wie ich damit umgehen will. Ich kann mich jetzt dran aufreiben. Ich kann sagen, schon wieder liegt die Fernbedienung nicht da, wo sie hingehört. Schon wieder liegt die Chipstüte da. Ich kann mich also ganz bewusst und aktiv reinsteigern. Oder ich kann sagen, na gut, Ich habe den Partner geheiratet mit der geringeren Ordnung. Wie wichtig ist das jetzt auf der Skala der Lebensdramen und echten Probleme? Und man kann durchaus bewusst sich dafür entscheiden, eben anders damit umzugehen. Wir sind ja nicht die Opfer unserer Emotionen und unseres Denkens, sondern da haben wir noch ein Wörtchen mitzureden. Und diese Perspektive darauf, das, was können wir denn tun? Wie können wir auch mental in unserem Kopf mit uns umgehen? Das ist eine Perspektive, die ich im Buch differenziert beschreibe, was ist dein Kopf los? Was macht das mit uns? Warum ist das so? Und zeige auch auf, welche Handlungsspielräume daraus dann wieder entstehen.
Ja, toll. Das klingt schon mal sehr gut. Sag mal, hat das dann auch was damit zu tun, dass es diese sogenannten situationskonzentrierten Lösungsansätze gibt und die sogenannten emotionszentrierten Lösungsansätze?
Das ist ein Konzept, das einem helfen kann, über verschiedene Lösungsansätze nachzudenken. Faktisch ist aber alles natürlich miteinander verwoben. Das heißt, die Person und die Situation und die Stimmung des Moments, die können wir gar nicht voneinander entkoppeln. Wenn ich euch einfach jetzt die Frage stelle, wo wollt ihr hin im Leben? Oder ich stelle euch dieselbe Frage bei einer Afrika-Reise, während ihr auf einem schönen Berg sitzt und über eine Savanne voller Wildtiere guckt. Und ich stelle euch dieselbe Frage. Es kommen systematisch andere Antworten. Und ihr seid ja plötzlich kein anderer Mensch, sondern ihr seid in einer anderen Stimmung, in einem anderen Kontext, in einer anderen Situation. Und das macht was mit uns. Wir haben, wenn wir in anderen Situationen sind, Zugriff auf andere Erinnerungen. Wir haben Zugriff auf andere Emotionen. Die kommen leichter. Und so ist das Gehirn unglaublich komplex vernetzt. Und das müssen wir wissen. Und jetzt können wir natürlich darüber nachdenken, welche Anteile liegen jetzt situativ, welche Anteile liegen an der Persönlichkeit, welche Anteile liegen auch an gelernten sozialen Verhaltensmustern, welche Kulturbestandteile sind dabei. Und dann können wir natürlich auf die Suche gehen, im Sinne einer Analytik, das mal zu verstehen. Und das hilft sicherlich auch, um Probleme zu lösen, ja.
Sehr schön. Und in Bezug auf den Umgang mit schwierigen Personen, hat das auch was mit dem Alter zu tun, wie flexibel ich dann noch reagieren kann oder inwiefern ich meine Emotionen beeinflussen kann? Gehst du da in deinem Buch auch drauf ein?
Das Alter ist kein Thema in meinem Buch, weil es nur eine relativ moderate Rolle spielt. Was wir systematisch beobachten, ist, dass ganz gerne von älteren Menschen das Thema Alter als eine Entschuldigung für Lernbereitschaft genommen wird. Aus der neurowissenschaftlichen Perspektive heraus, es gibt ein paar Änderungen, es gibt auch ein paar über das Alter systematisch passierende Veränderungen in der Persönlichkeit, es gibt ein paar Änderungen im Intelligenzbereich. Aber man muss sagen, im Großen und Ganzen ist man, wenn jetzt keine degenerative Gehirnerkrankung vorliegt zum Beispiel, ist man trotzdem neurologisch auch im Alter in der Regel hinreichend leistungsfähig. Woran es scheitert, ist häufig die Lernbereitschaft statt der Lernfähigkeit. Ich habe das lustigerweise bei meinem Vater letztens erlebt. Da hatte er irgendwie ein kleines Computerproblem, weil er den Knopf, auf den er drücken musste, nicht gefunden hat. Und ich hatte ihn 3-4 Mal am Telefon und er war gestresst, er war genervt. Dieser blöde Knopf, wo ist der blöde Knopf? Und 2 Tage später komme ich vorbei zu Besuch und er sagt, guck mal, was ich gemacht habe. Stellt sich heraus, er hat ein Fahrradnavi angeschafft, ausgepackt, upgedatet, installiert, mit dem Handy gekoppelt, alles das gemacht. Es ist natürlich viel, 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 viel komplizierter und komplexer als das, was er dort mit dem einen Button auf dem Computer gemacht hat. Nur das eine wollte er, hat er Bock drauf gehabt, das andere nicht.
Ja. Das ist ja witzig, weil Frederik, so wie du das erzählst, erinnert mich das an eine Geschichte, die du in einem anderen Podcast erzählt hast. Da hast du ähnlich getickt, wenn es damals ums Lernen gegangen ist. Da hast du gedacht, es wurden zum Teil Dinge von mir gefordert, wenn die mich nicht interessiert haben. Ich glaube, da musstest du irgendwie eine Analyse machen. Und da hast du gesagt, so, boah, wofür werde ich das jemals nochmal brauchen? Und dann solltest du es aber für eine Firma machen, im Zusammenhang mit einem Unternehmen von dir. Kannst du uns da mal kurz mitnehmen? Weil das ist ja, glaube ich, was uns häufig begegnet.
Genau, das war eine Geschichte, die habe ich jetzt erzählt, damals aus dem Universitätskontext, Grundstudium. Mein erstes Studium war Diplomökonom. Und da ging es darum, dass ich natürlich Rechnungswesen lernen wollte und ich hatte da keinen Bock drauf, diese blöden Regeln, die ja mal ehrlich gesagt ja auch zu 80% ausgedacht sind und nur einen Zweck haben, mich Steuern für den Staat zu optimieren und irgendwie auch die Unternehmer auf dem Weg zu nerven und auch die Privatmenschen. Wer eine Steuererklärung mal gemacht hat, der weiß, wie genervend das ist. Also ich hatte da keinen Bock drauf, ich habe mich nicht damit beschäftigt. Die erste Klausur bin ich durchgeflogen, bei der zweiten habe ich mit Mühe und Not und Tutorial gerade so mich durchgequält. Und ein paar Jahre später hatte ich ein Kundenprojekt und der Kunde hatte plötzlich ein Controlling-Problem, was auch eine Buchhaltungsdimension hatte. Und dann habe ich mir das Buch von damals geschnappt, habe das Buch durchgearbeitet, habe die Quellen durchgearbeitet und habe nachher dem Steuerberater erklärt, wie er das Problem lösen soll, weil ich jetzt plötzlich mehr Kompetenz aufgebaut hatte in zwei Wochenenden harter Arbeit, als der Steuerberater in diesem extrem situativen Beispiel jetzt hatte. Das war ein Spezialfall von einem Spezialfall. Und habe dann dem Steuerberater erklärt, wie das geht. Was das zeigt, ist, ich hatte da Lernbereitschaft, ich hatte eine Motivation, ich hatte Bock, das zu tun. Und so geht es mir mit ganz, ganz vielen Sachen. Natürlich hat sich da meine Perspektive ein Stück weit geändert. Ich bin an ganz vielen Stellen auch dankbar für Themen, die ich in der Schule gelernt habe, gerade so kulturelle Themen, philosophische Themen. Aber ich habe auch ganz viele Sachen, wo ich heute noch sagen muss, ob ich das jetzt hier gelernt hätte oder nicht. Ne? Macht keinen Unterschied. Und so habe ich mit der Schule vor allen Dingen auch in der Frage, wie wird denn da gelehrt, habe ich noch ein systematisches Problem. Ich beobachte, dass es besser wird. Ich habe jetzt gerade ehrenamtlich in der letzten Woche ein Handling-Shit-Training für Lehrer gegeben, waren 300 Lehrer in der Leitung. Dort habe ich nochmal ein paar Impulse gekriegt, wo ich glücklicherweise gesehen habe, ey, da passiert was. Es gibt tolle Lehrer, die auch was bewegen. Aber leider meckern sie alle über ein starres, ätzendes System, das ihnen so viele Riegel an vielen Stellen vorschreibt, dass sie das, was sie eigentlich didaktisch machen müssten, gar nicht hinkriegen. Und das macht dann natürlich auch wieder betroffen.
Ja, super interessant. War das für die Oberstufe oder darf ich fragen, für welche Lehre hast du das gehalten?
Das war organisiert von einer Stelle aus Hamburg, die Lehrerfortbildung und Direktorenfortbildung machen und die haben bundesweit eingeladen. Das heißt, wir hatten ganz viele Schuldirektoren dabei, auch ein paar normale Lehrer. Und das ist was, was wir jetzt gerade sehr aktiv machen. Gerade ein Kollege von mir, der Tim, hat das als ein Herzensprojekt, Handling Shit als Jugendvariante zu machen. Das heißt, dort auch zu gucken, ob wir das Buch aufbereiten können für eben Jugendliche, für Schüler und die, die eben mit denen arbeiten. Weil ganz viele Themen, die wir sehen, Mobbing, chronischer Stress bei Kindern, Burnout bei Lehrern sind ganz häufig Dinge, die müssten nicht sein, wenn sie gelernt hätten, wie sie mit sich selber besser arbeiten und umgehen könnten. Und da ist ein großes ehrenamtliches Projekt, was wir gerade am Laufen haben, wo wir gerade nach Stiftungen suchen, mit denen wir zusammenarbeiten können, um das aufzubereiten, wo wir eben die Inhalte aus dem Handling Shit den Kiddies gratis zur Verfügung stellen wollen, auch Lehrer und Eltern darin trainieren wollen.
Großartige Sache, ganz toll, werde ich weiter verfolgen. Kannst du einen Tipp geben, wenn man vor einer schwierigen Situation jetzt steht, irgendeine, die du gerade beschrieben hast, wann ist es so weit, dass du sagst, such dir professionelle Hilfe, such dir einen Coach? Was kann ich da in meinen Körper, wie kann ich da reinfühlen? Gibt es da bestimmte Ansatzpunkte, die du unseren Zuhörern mitgeben kannst?
Ja, zuallererst gilt es da, vorher nochmal sich die Frage zu stellen, welche Haltung habe ich denn ganz grundsätzlich einem Coach gegenüber? Ganz häufig, das ist so eine Haltung, die wir in unserer deutschen Kultur haben, neigen wir zu der Idee, dass wir sagen, wenn ich da auf der Coaching-Seite, auf der psychologischen Seite eine Hilfe brauche, dann bin ich selber offensichtlich nicht gut genug. Es wird als ein kulturelles Stigma gesehen. Übrigens ganz anders tickt das in Amerika, wo es quasi schon Luxus und Kulturgut ist, da einen sogenannten Shrink zu haben, also jemand, der einem auf der psychologischen Ebene hilft. Die erste Frage ist also, wie tickt ihr denn da? Seid ihr der Meinung, dass jeder gute High-Performer einen Coach hat, dass eben jeder Top-Sportler einen Coach hat, jeder Top-Unternehmer sich coachen lässt? Denn wenn man ganz konkret reinguckt, die allermeisten, über 90% der top-erfolgreichen Leute kommen nicht dahin ohne Profi-Coaches, ohne Profi-Berater, die denen dabei helfen. Und jetzt ist die Frage, habt ihr diese Haltung oder nicht? Und wenn ihr sie nicht habt, würde ich an dieser Haltung erstmal grundsätzlich arbeiten. Als zweites bitte keine Kontaktscheue. Alle Kollegen, wie auch ich, die was auf sich halten, haben die Möglichkeit, Erstgespräche zu buchen. Bei mir auf der Webseite kann man hingehen, kann sich melden, kann sogar in meinen Terminkalender direkt ein Zoom-Meeting mit mir persönlich einbuchen, um mal zu besprechen, ist das was, wo man helfen kann. Oder bei solchen Formaten wie Clubhouse-Fragen bei Social Media anschreiben. Meldet euch einfach bei zum Beispiel mir oder bei einem Kollegen. Und das ist so das Erste, also nicht so lange drüber nachdenken. Wenn ihr gerade keine konkrete Idee habt, wie ihr Situation lösen sollt, ja, dann geht doch mal ein Erstgespräch. Die sind bei allen, die was auf sich halten, kostenlos und unverbindlich. Und dann kann man das erstmal sondieren und kann erstmal gucken, wie man an der Stelle weitermacht. Und in dem ersten Gespräch kann man den Coach fragen, wie würdest denn du mich jetzt begleiten, um erfolgreich da durchzukommen? Und welche sind die Erfolgsfaktoren aus deiner Sicht, die nötig sind, um die Situation zu bestehen? Und wenn ihr da ganz viel Neues lernt in diesem kurzen Gespräch, dann macht es vielleicht Sinn, euch den Coach zu organisieren.
Ja, sehr guter Tipp. Und wenn man es denn dann geschafft hat, so eine Situation zu bewältigen, ist ja auch das Tolle daran, dass man ja dann meistens erkennt, wow, das hat mich nochmal einen Schritt weitergebracht. Ne? Das heißt ja nicht, dass Shit-Situationen unbrauchbar sind. Ich wachse ja dadurch. Ich glaube, das ist auch ein eigenes Kapitel in deinem Buch, richtig?
Definitiv. Und gerade gestern hat noch Tobi Beck eine Instagram-Story gemacht, wo er gesagt hat, dass sein Favoritenkapitel war in dem Buch. Ja, es ist definitiv so, Shit ist Dünger. Und jetzt ist es eure Wahl, ob ihr euch mit dem Scheiß einschmiert und schreiend durch die Gegend lauft oder ob ihr sagt, so, das ist jetzt eine schwierige Situation, aber die nutze ich jetzt und ich nehme sie als Impuls, anzufangen, an mir zu arbeiten, besser zu werden und sie zu bestehen. In dem Moment, wo ihr das gemacht habt, dann geht ihr in jede zukünftige Situation noch stärker rein, weil ihr jetzt wisst, ey, ich kann das. Also mich haut nicht jede erstbeste schwierige Situation um. Und damit habt ihr ein gigantisches persönliches Wachstum. Und letztendlich, dieses Buch und dieses Konzept ist auch dadurch entstanden, dass ich mich von schwieriger Situation zu Situation gerockt habe und selber immer gewachsen bin. Die erste Situation, die ich im Buch beschreibe, war die, wo ich als Teenie vor einer Vorstandsgruppe stehe und Teenie war es nicht, glaube ich, war 24 oder so. Aber ich stand vor dem Vorstand eines Weltmarktführers und habe denen was erklärt. Und dann kam plötzlich der Angriff, der dort lautete nach dem Motto, lieber Ömmeke, was qualifiziert Sie denn eigentlich zu so einer Stellungnahme? Und ich habe total blöd reagiert. Ich habe da total versaut. Ich habe dann mit meinen 24 Jahren erzählt, wie toll ich denn noch wäre. Es war natürlich eine Stressreaktion, die ich hatte. Macht gar keinen Sinn. Mit 24 kannst du noch nichts. Ne? Also zumindest sehr, sehr, sehr viel weniger als jetzt irgendwie 10 Jahre, 20 Jahre später. Und an der Stelle hätte ich klüger reagiert. Wäre das besser gewesen? Und ich habe mir die Frage gestellt, wie geht denn das? Und das war der erste Impuls, mich mit schwierigen Situationen in solchen Meetings zu beschäftigen. Und dann kam das nächste schwierige Meeting, habe ich das wieder gemacht. Und so habe ich gelernt und gelernt und bin dann jeder schwierigen Situation gewachsen. Habe sie schön als Dünger verwendet, um besser zu werden. Und das ist auch meine Lieblingsidee an dem Konzept Handling Shit. Mache bitte aus dem Shit Dünger für dein persönliches Wachstum. Werde besser.
Top. Sehr, sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank. Frederik, du bist, glaube ich, noch sehr jung. Du bist Ende 30, bin ich richtig? Oder Mitte 30 erst?
Ich bin letzten Freitag 37 geworden. Meine Frau sagt, jetzt bin ich alt.
Ach was. Herzlichen Glückwunsch noch.
Danke.
Gibt es bei dir bestimmte Rituale, die du pflegst und wo du sagst, die haben mir dazu verholfen, so erfolgreich zu werden?
Das Spannende ist, ja, die gibt's. Und ein Ritual ist mir jetzt nochmal, weil es plötzlich fehlte, sehr bewusst geworden. Ich habe die teilweise wirklich intuitiv laufend. Was ich seit ganz langer Zeit schon gemacht habe, ist mir wirklich rund um den Jahreswechsel, wie auch einmal im Sommer, einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen frei zu nehmen. Und frei steht jetzt so in Anführungszeichen. Weil was ich mache, ist, ich mache keine operative Arbeit und ich mache auch die ersten 2, 3 Wochen in der Regel Urlaub. Typischerweise hänge ich dann auch in den ersten 2, 3 Wochen ziemlich durch, weil die Erschöpfung sein Tribut zollt. Und irgendwann kommt dann der Moment, dann kribbelt es mich. Dann sage ich so, oh, jetzt habe ich aber Bock, was zu tun. Und dann fange ich an, Sachen zu erarbeiten. Handling Shit wurde in so einem Sommerloch, so in einer Sommerpause entwickelt. Und so habe ich immer wieder eben Ausruhzeiten, die dann gefolgt sind von strategischen, konzeptionellen Phasen, wo ich neue Dinge tue, wo ich Innovationen mache, wo ich Neues weiterentwickle. Und das ist etwas, was ich jetzt leider durch Corona, durch die Hektik verloren habe für eine ganze Zeit. Ich habe das im letzten Jahr nicht gemacht und in diesem Jahr steht es jetzt erst wieder an, wo ich merke, das tut mir nicht gut, das tut auch meinem Unternehmen nicht gut und das ist was, was ich dringend wieder einführen muss und möchte, um dort jetzt wieder in die Ruhe zu kommen. Denn diese Phasen sind für mich unglaublich viel wert gewesen.
Um dann auch wieder neu mit neuer Kraft durchzustarten, ne?
Genau, und das ist, was ein Trugschluss ist, ist, dass immer nur operativ arbeiten eine kluge Idee ist. Also ich habe jetzt im Wesentlichen, weil bei der Corona-Krise haben wir wirklich positiv dagestanden. Wir hatten seit 2008 die ersten digitalen Lernkonzepte entwickelt. Mit anderen Worten, als man jetzt in der Corona-Krise plötzlich digitale Seminare brauchte, dann rief man bei Wettbewerbern an, ob sie es dann auch virtuell können. Und dann sagten die sowas wie, ja, bestimmt. Und dann rief man bei uns an und dann sagten wir, ja, machen wir seit 2008. Welches der 8 Konzepte darf es denn sein? Und dann haben wir natürlich einen Auftrag nach dem nächsten gekriegt und haben einen richtigen Wachstumsschub auf eine sowieso schon große Wachstumsdynamik bei uns in der Unternehmung gekriegt, sodass wir dann alle in echte operative Hektik abgesoffen sind. Ja, und das wirkt zwar jetzt erstmal schön, aber jetzt nicht die Ruhephasen zu haben, wo man sortiert, wo man ordnet, wo man strategisch arbeitet, ist etwas, was unternehmerisch fast schon dumm ist. Und da ist jetzt auch meine Pflicht als jemand, der dort strategisch den Beratungsbereich eben führt und verantwortet, da wieder hinzukommen. Und da steht es dieses Jahr an, wieder die Ruhe, den Fokus, die Klarheit reinzubringen, strategisch neue Themen aufzusetzen.
Ja, schön, sehr gut. Frederik, du hast eben schon mal Clubhouse erwähnt. Und ich weiß ja auch, dass du wirklich, jetzt gerade noch, glaube ich, deine Homepage nochmal neu überarbeitet, großartig. Instagram gibt's, du bist bei Clubhouse aktiv. Nimmst du dir auch digitale Auszeiten oder sagst du zum Beispiel ab so und so viel Uhr, Handy komplett aus, E-Mails werden nicht mehr gecheckt etc.?
Ich nehme keine solche Auszeiten bewusst. Ich mache das schon mal, dass ich das dann einfach ignoriere. Ich habe dort mir einfach angewöhnt, dass eine volle Inbox bei irgendeinem Social-Media-Anbieter keine Hektik auf meiner Seite rechtfertigt. Das nehme ich als Information wahr. Jetzt gerade, ich habe bei LinkedIn, glaube ich, noch 60 Geburtstagsglückwunschnachrichten, bei WhatsApp 70, 80 Stück. Ich habe irgendwie 300, 400 Geburtstagsgrüße gekriegt, was mich unglaublich freut. Und ich bin auch sehr dankbar für jeden Einzelnen. Ich habe auch die Ambition, das durchzugehen. Wer mir schon mal irgendwie bei Social Media geschrieben hat, der weiß, es gibt eine Antwort. Also, du hast ja auch einfach geschrieben und sagst, hey, finde ich spannend, lass uns mal reden. Und das gibt eine Antwort, das mag ich ernst nehmen, weil wir machen das ja nicht zum Selbstzweck, zur emotionalen Selbstbefriedigung, sondern wir möchten Menschen erreichen, dass die mit diesen Konzepten besser führen, besser managen, bessere Erfolge haben. Und wir freuen uns über jeden, der dort in den Kontakt geht. Aber gleichzeitig ist es auch meine Aufgabe, auf mich und mein Team zu achten und eben zu gucken, dass nicht zu viel wird. Und vielleicht gibt es dann eine Woche nach meinem Geburtstag die Nachricht, ey, vielen Dank, dass du an mich gedacht hast, hat mich sehr, sehr gefreut. Und dann dauert es halt ein bisschen länger. Ich habe mir dort angewöhnt, mir dort keinen Druck zu machen. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige. Es ist ja einmal eine Frage der eigenen Erwartung an sich selber. Und ich kann jetzt den ganzen Tag durch die Gegend laufen und mich stressen, dass ich die Mails noch nicht beantwortet habe. Ich kann das auch lassen. Und ich finde, lassen ist gesünder.
Absolut, gute Einstellung. Ich möchte ganz gerne noch auf ein Thema eingehen. Und zwar, ich habe dich ja gerade nach Ritualen gefragt. Da hast du schön diese Auszeiten genannt. Was ich aber von dir gehört habe, was ich super sympathisch fand, dass du dich nicht unter Druck setzen lässt mit so Sachen wie, steh eine Stunde eher auf, damit der Tag noch produktiver wird. Es gibt ja ein paar Leute, die das so propagieren und sagen, wenn du erfolgreich sein willst, brauchst du die Morgenroutine mit deinem, keine Ahnung, Selleriesaft, Morgenmeditation, ne? Und lern einfach, steh immer eine Stunde früher auf, dein Körper gewöhnt sich schon daran. Ganz ehrlich, ich bin selber auch Schlafcoach und habe mich auch sehr damit beschäftigt, wie ist das denn in uns veranlagt, ob wir eher ein Morgen- oder eher ein Abendmensch sind. Und vielleicht kannst du nochmal erzählen, weil das fand ich wirklich ganz toll, da deine Stellungnahme, wie du so dazu stehst, auch als sehr erfolgreicher Unternehmer.
Ja, in der Tat, da gibt es spannende Forschung in Deutschland von Dr. Zülei zum Beispiel, der sich mit der Frage beschäftigt, wie ist denn das mit dem Schlafen? Und grundsätzlich, ohne jetzt irgendwie in die Forschung einzutauchen, müssen wir sagen, es gibt unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Schlafbedürfnissen. Und einfach so naiv zu sagen, so, jeder ist jetzt ein Morgentyp und braucht 7,5 Stunden, ist einfach aktiv dumm. Nein. Die Forschung sagt was anderes, das ist nicht so. Wir ticken als Menschen anders, wir haben unterschiedliche Schlafbedürfnisse, die sind in so einer Glockenverteilung verteilt. Es gibt in der Tat welche, die haben wenig Schlafbedürfnisse. Es gibt aber auch Leute, die haben mal ein ordentliches, sattes Schlafbedürfnis über 8 Stunden täglich. Es gibt Menschen wie ich, wenn ich nach meinem Biorhythmus leben würde, dann würde ich irgendwann nachts um 1-2 Uhr ins Bett gehen und ungefähr bis 9:39 Uhr schlafen. Und in den Zeiten, wo ich das gemacht habe, bin ich so produktiv. Da schaffe ich das, was ich sonst an 2 Tagen schaffe, an einem Tag. Und zwar locker. Jetzt habe ich eine kleine Tochter und damit ist das so ziemlich in den Brunnen gefallen, das Kind. Also nicht meine Tochter, sondern die Idee, dort im Rahmen meines Biorhythmus zu leben, weil die Gesellschaft eher dort was dagegen hat und sehr stark durch Kita-Zeiten, Arbeitszeiten bei meiner Frau eben der Meinung ist, dass das nicht so soll. Ich versuche immer wieder Fenster zu finden, alle paar Wochen, wo ich dann wirklich mal ausschlafen kann, wo ich mal 1-2 Tage kriege in meinem üblichen Biorhythmus. Und dann mal wieder ein paar Tage diese Produktivität auch nochmal erleben darf. Hier gilt es wirklich zu gucken, was brauche ich denn persönlich? Und ich warne vor allen Dingen auch vor einer Sache, die übrigens auch gerne im Fitnessbereich falsch gemacht wird, nämlich vor der Linearisierung von Menschen. So, jeden Tag isst er jetzt ein paar hundert Gramm von dem und ein paar hundert Gramm von dem und jeden Tag macht er jetzt folgendes Sportprogramm. Wir neigen immer dazu, alles jeden Tag zu machen. Wir vergessen dabei, dass wir Menschen eher zyklische Wesen sind mit verschiedenen Phasen, wo das eine leichter fällt als das andere. Und es ist vollkommen okay, wenn man mal eine Phase hat, wo man frisst wie bekloppt und auch nicht die optimalen Sachen, wenn man dann aber auch sich Raum nimmt für die Phase, wo man eben das Gegenteil tut und vielleicht dann mit einem ordentlichen Intermittent Fasting eben auch mal eine Zeit hat, wo man dort weniger macht. Und diesen Freiraum, diese Flexibilität, dieses Hören auf, was brauche ich denn eigentlich in meinem Körper? Das müssen wir gut hinkriegen. Und insbesondere bedenklich wird es, wenn wir dann Leute haben, die sich einreden lassen, dass sie, obwohl sie ein später Typ sind, jeden Morgen verdammt nochmal um 4.30 Uhr aufzustehen haben und eine Stunde Sport machen müssen und sich dann einen 4-fachen Saft reinkloppen müssen. Und nur so werden sie erfolgreich im Leben. Dann ist das insbesondere dann auch problematisch, wenn wir die gesundheitlichen Folgen sehen und auch die ganz konkreten Folgen. Da gibt es eine wunderschöne Skala, die heißt die Epworth Sleepiness Skala. Dort kann man mit ein paar Fragen mal ausrechnen, wie schläfrig ist man denn? Und in einer großen Studie in den USA hat man das mal gemacht und es stellte sich raus, dass ein riesiger Prozentteil der Leute so viel Schlafentzug hat, dass es einer Reduktion der kognitiven Leistung vergleichbar mit einem Promillegehalt von 1,5 Promille entspricht. Das heißt, wir laufen schlaftrunken, da kommt das Wort auch dann hoffentlich her. Keine Ahnung, ob es das wirklich tut, hört sich aber gut an. Da laufen wir schlaftrunken durch die Gegend und ganz viele Verkehrsunfälle sind höchstwahrscheinlich auch darauf zurückzuführen.
Ja, das ist dann wirklich die Anforderung, das, was da an gesellschaftlichen Zwängen herrscht und aufgestellt ist. Ja, du hast gerade schon gesagt, du hast eine kleine Tochter. Also wenn du jetzt dann doch dich über deine Frau hinwegsetzt und die Privatschule gründest, fängt die dann erst um 10 Uhr an, oder? Oder halt für die Frühaufsteher früh und für die anderen, die dürfen dann aber auch später zum Unterricht gehen.
Ne? Ja, im Idealfall müsste die Schule meine Tochter, wenn sie wach wird, aktuell schläft sie schon durchaus bis 7:45, das ist traumhaft für mich, das ist schon fast Paradies. Aber es gibt auch Zeiten, dass die Tochter um 5:45 wach. Im Idealfall müsste die Kita sie abholen kommen, das wäre toll. So, dass ich weiter schlafen kann.
Auch eine fantastische Idee. Sag mal, kann man denn Kinder schon darauf vorbereiten? Also du müsstest jetzt natürlich mit Ja antworten, du hast ja gerade von den Lehrern erzählt, aber machst du es bei deiner eigenen Tochter, die auf schwierige Situationen und im Umgang mit schwierigen Menschen vorzubereiten?
Ja, also als Eltern haben wir verschiedene Herausforderungen, die wir meistern müssen. Und natürlich gilt es auch hier, solche Themen wie Durchsetzungsfähigkeit beispielsweise zu nehmen und mal zu beobachten, wie tickt denn mein Kind da? Die wichtigste Herausforderung, die wir in den ersten paar Jahren haben, ist dafür zu sorgen, dass ein Kind positiv auf andere zuläuft. Das heißt, wann immer ein Kind eben auf einen gegenüber auf einen Fremden losgeht, dass sie das am besten mit einem offenen, herzlichen Lachen macht. Und zwar so, dass alle anderen intuitiv auch lachen. Es gibt ja so diese Kinder, die kommen auf einen zu und denkst, ach, du, oh, nee, oh, du bist doof. Ne, so, man so ein intuitives Gefühl hat. Und diese Kinder, die das nicht lernen, positive Reaktionen bei anderen zu produzieren, die kriegen natürlich immer so ein zynisches Lächeln zurück und haben natürlich ein Leben im Hard Mode, im echten schwierigen Modus. Hier ist es ganz wichtig, schon erstmal auf die positive Seite als Eltern zu gucken und zu sagen, wie schaffe ich es denn, meinem Kind beizubringen, positiv, fröhlich, offen, nett und nicht stressend und nervig auf andere zuzugehen. Natürlich ist es dann das nächste Thema, dass ich Kinder befähigen darf, auch mit schwierigen Situationen umzugehen. Und hier gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten. Ich verweise dort gerne auch, ich habe in meinem Buch ein Kapitel mit dem Titel Kinderkacke, wo ich mal so die grundlegenden Züge davon erzähle. Ist auch spannend für die, die keine Kinder haben, weil die Sachen, die dort häufig versaut wurden, die leben teilweise in uns lange weiter und beschäftigen uns noch heute. Ansonsten für die, die da noch tiefer einsteigen wollen, empfehle ich gerne meinen amerikanischen Kollegen Dan Siegel, der sich genau mit dem Fokus auf Kinder, mit der Frage beschäftigt, wie kann man denn Kindern beibringen, dass nicht jede Emotion, die sie spüren, eine ist, auf der Basis sie dann handeln müssen. Also nicht jede Wut muss man zeigen, sondern da kann man auch anders mit umgehen. Das kann man auch Kindern beibringen mit schönen Bildern, mit schönen Metaphern. Da kann man eine Menge machen. Und man kann auch Kinder dort davor schützen, immer zu sehr in die Opferrolle zu gehen. Man kann sie dadurch schützen, indem man ihnen beibringt, dass nicht jede Stressreaktion, die sie zeigen, dann auch so funktional ist, wie sie das wollen. Also nicht jedes Schreien sollte dadurch gelöst werden, dass sie einen Lolli kriegen, weil dann schreien sie halt ganz häufig. Das heißt, hier geht es um das Training von ganz vielen Verhaltensmustern. Und hier haben wir als Eltern insbesondere in den ersten paar Jahren eine unglaublich hohe Verantwortung, bis dann der Zug relativ flott abfährt. Und der größte Teil des Einflusses so ab, gerade so in der Zeit 5 bis ins zweite Teenie-Alter rein, ist dann das soziale Umfeld. Das sind die anderen Kiddies in der Schule. Jede Eltern wissen das, wenn mal ein Kind nach Hause gekommen ist und plötzlich ein Schimpfwort kannte, was sie nie beigebracht haben. Der Einfluss kommt dann von anderer Seite und der Zug fährt relativ früh ab.
Ja, ja. Und in Bezug auf Erwachsene würde ich gerne noch von dir wissen, ich bin ja selber auch in der Dienstleistung tätig, wenn mir dann doch mal häufiger Energieräuber begegnen, ja, und ich wirklich sage, okay, bei meinen größten Bemühungen, ich kriege das nicht gehandelt, ja, hast du da einen guten Tipp, wie kann ich mich denn wirklich von diesen Menschen trotzdem noch respektvoll verabschieden?
Erstmal würde ich nachfragen, was ist es denn für ein ganz konkreter Energieräuber? Denn hier gibt es eine ganze Typologie, eine ganze Idee, wie denn die Leute uns Schwierigkeiten machen. Ist es zum Beispiel durch die Meinung, die sie haben, die sie uns immer in den Raum stellen, an der wir uns irgendwie reiben und die uns aufregt? Oder ist es sogar ein ganz konkretes Verhalten? Ist es eine Stressreaktion, die beim Gegenüber uns immer wieder erwischt? Also immer wieder hat der das Gefühl, dass er es nicht im Griff hat und blufft uns dann an. Oder haben wir es vielleicht zu tun mit jemandem, der immer wieder aggressiv ist, sich immer wieder durchsetzt, indem er wütend wird, indem er uns beleidigt, also der systematisch in so einer Regellogik immer wieder versucht, sich durchzusetzen mit einer Strategie, die uns eben nicht gut tut. Oder ist es sogar jemand, der eben nicht aggressiv drauf geht, sondern eher depressiv, also unterdrückt geht, also der dann abwesend ist. Das ist der, der nie da ist, wenn man mal Themen klären müsste, der einen im Stich lässt, wenn es um wirkliche Aufgaben geht. Dort haben wir eine Typologie im Handling-Shit von verschiedenen Typen. Und zu erkennen, was ist das denn für einer, ist, glaube ich, der erste wichtige Punkt. Dort gibt es übrigens, machen wir gerade neu, das Shitometer. Das ist auf hümmeke.com oder hümmeke.de/shitometer zu finden. Das ist ein interaktives Video, da kann man sich durchklicken und findet am Ende raus, was für ein Shit-Typ ist es denn, mit dem ich da zu tun habe. Und wenn du das dann weißt, dann kannst du dir überlegen, wie gehe ich damit um? Muss ich ein Gespräch führen? Gehe ich einfach nur dem aus dem Weg? Kann ich mich entscheiden, dass mich das jetzt gar nicht mehr stresst, wenn der andere da gestresst rumläuft? Also, wenn der andere dich anblüfft, weil er einen scheiß Tag hat, was hat das denn mit dir zu tun? Rechtfertigt doch gar keine Stressreaktion von deiner Seite und diese Haltung kannst du einnehmen. Also jetzt heißt es, nach der Diagnose, nach dem Gucken, womit hast du es denn zu tun, dann nächsten Schritt machen und sagen, okay, ja, ich mache jetzt ABC und das dann auch umzusetzen. Und manchmal ist es in der Tat, wenn da Menschen sind, die euch systematisch nicht gut tun, dann ist auch manchmal das Thema Kontakt abbrechen und einmal schreiben, Mensch, ich stehe nicht mehr zur Verfügung, ja, aus dem und dem Grund. Dort gibt es auch eine Feedback-Regel, mit der man das machen kann. Ich beschreibe, was habe ich wahrgenommen in der Interaktion. Ich sage, was war die Wirkung auf mich. Und dann sage ich, was ich jetzt machen werde. Also ich hatte vor einem Jahr mal einen Kunden, das war einer der wenigen Kunden, wo ich dann gesagt habe, nö, mit dir arbeite ich nicht mehr. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich habe an der Stelle gesehen, dass du ein Teammitglied von mir beleidigt hast. An der Stelle hast du jemanden im Meeting angebrüllt. Das ist ein Verhalten, das lasse ich nicht zu. Ich möchte aus Schutz meines Teams und auch, weil ich dieses Verhalten nicht weiter tragen möchte und selbst nicht erleben möchte, breche ich jetzt die Zusammenarbeit ab und bitte kontaktiere mich nicht mehr. Punkt. Und dann ist das auch ein klares Feedback. Hier ist es übrigens wichtig, auch klar zu sagen, woran es denn lag. In dem Moment, wo ich sage, du hast an der Situation das gemacht, an der Situation das, dann hat der andere wenigstens die Chance, sich zu reflektieren. Wenn ich dem schreibe, du bist einfach nur ein Idiot, melde dich nicht mehr, dann hilft das dem Gegenüber nicht. Und dort ist es aus meiner Sicht eben wichtig, eine gewisse Struktur drin zu haben, um auch dem anderen die Tür aufzumachen, sich selber zu verbessern.
Ganz toll, kann ich schon richtig was daraus mitnehmen. Transparenz, Erklärung und Klarheit, also super. Zum Schluss möchte ich noch was fragen, Frederik. Ich fand es gerade sehr schön, dass du gesagt hast, man sollte den Kindern beibringen, freundlich und offen auf andere Leute zuzugehen. Das versuche ich im Übrigen auch immer, ein Lächeln zu schenken. Das fällt ja jetzt ein bisschen schwer unter der Maske. Hast du da denn abschließend noch einen Tipp für uns? Wie kann ich denn im Moment auch mit dieser Maske freundlich und offen auf andere wirken, um schon mal präventiv Shit-Situationen vorzubeugen?
Wir haben mal ein paar ganz pragmatische Tipps. Auf der einen Seite, wenn du das Lächeln ein bisschen unter der Maske übertreibst, dann habt ihr an den Augenrändern rechts neben dem rechten Auge, links neben dem linken Auge, bilden sich so kleine Fältchen, die zum Augenwinkel hinzulaufen. Das ist ein klares Zeichen eines echten, deutlichen Lachens. Und das kann man mal so ein bisschen üben, dass man sich vielleicht auch, wenn man sieht, in ganz besonders tolle Stimmung bringt, vielleicht an den tollen Witz von letzter Woche denkt und dann eben mit dieser Übertreibung doch ein Signal positioniert. Als zweites kann man auch in die Verbalisierung gehen und kann sagen, Mensch, schön, dass ich dich sehe. Ohne Maske würdest du mich jetzt lächeln sehen. Und auch ganz klar dieses Signal, was dann eben visuell fehlt, kommunikativ nachzuholen. Wir zeigen ja auch durch ganz viele andere Punkte außer dem Lächeln, die Art, wie wir auf jemanden zugehen, wie viel Schwung wir dabei haben, wie viel Energie wir dabei haben, dass wir es echt mögen, mit dem zu interagieren. Und darauf würde ich mich grundsätzlich erstmal verlassen, dass das schon laufen wird. Ich möchte eher dazu raten, nicht zu viel ins drüber nachdenken zu gehen, wie wirkt das bloß, sondern einfach ins Machen zu gehen und die Offenheit, die da ist, einfach strahlen zu lassen. Und das kommt dann in der Regel auch durch eine Maske an.
Schön. Also wenn die innere Einstellung da ist, dann strahlen wir nach außen. Ganz toll. Frederik, ich konnte ganz viel strahlen bei diesem Interview. Ich fand es großartig. Bedanke mich sehr herzlich bei dir. Und an die Zuhörer mag ich sagen, dass ihr das alle Links zum Frederik findet in den Shownotes und auch in den Postings auf Facebook und Instagram. Das Buch ist fantastisch. Also ich konnte ja schon in den Probeausdruck reinlesen. Morgen wird es erscheinen. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist es gestern erschienen. Und ich bedanke mich bei dir. Wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Frederik.
Vielen Dank, Kirsten. Danke fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne. Bis bald.
Tschüss.